Der Predigtext ist aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die betrunken sind, die sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort, hab Dank für das Gute und das Warnende, das du uns hierin mitteilst. Wir wollen dich bitten, dass du uns alles so verstehen lässt, dass es zu unserem Heil dient und dass wir noch mehr, noch besser zu deiner Ehre leben können. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, wir haben zuletzt im 4. Kapitel, in diesen letzten Versen des 4. Kapitels, haben wir ja von erstaunlichen und ganz wunderbaren Dingen gelesen, die irgendwann in der Zukunft passieren werden. Paulus hat Einblick gegeben dort in das Geheimnis der Ereignisse, die um die Wiederkunft des Herrn herum geschehen werden. Wenn er wiederkommen wird, dann werden die Toten auferstehen und die Gläubigen, die dann noch leben zu diesem Zeitpunkt, die werden direkt verwandelt zu ihm in den Himmel entrückt werden. Dieser Moment, der wird auch der Tag des Herrn genannt, wenn er wiederkommt zur Auferweckung der Gläubigen, zur Verherrlichung der Gläubigen und zum Gericht derer, die ihn abgewiesen haben. Der Tag des Herrn ist ja nicht nur der Tag der endgültigen Rettung der Gläubigen, sondern eben auch der Tag des Gerichts über die, die ihm widerstanden sind. Und es scheint für viele durch die Geschichte hindurch von Anfang an eine große Versuchung gewesen zu sein, heute noch den Zeitpunkt dieses Tages kennen zu wollen. Als der auferstandene Herr sich von seinen Jüngern verabschiedete, bevor er in den Himmel fuhr, da sagte er zu ihnen, dass sie jetzt in Jerusalem auf den Heiligen Geist warten sollen, der auf sie kommen wird. Und die Jünger fragten ihn dann, Herr, ist das jetzt der Zeitpunkt, an dem du für Israel das Reich wiederherstellst? Und da hat er ihnen zur Antwort gegeben, Apostelgeschichte 1 ist das zu lesen, hier Vers 7, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und trotz diesem Wort des Herrn und anderen Worten des Herrn, die er gesagt hat, niemand weiß, niemand kann und niemand soll wissen, wann das genau geschehen wird. Trotzdem gab es in der gesamten Geschichte der Christenheit immer wieder Leute, die den Tag des Herrn, den Tag seiner Wiederkunft, wissen wollten. Und zum Teil Leute, die sogar dachten, sie könnten den genauen Zeitpunkt ausrechnen, anhand irgendwelcher Geschehnisse. Paulus, der den Thessalonichern verschiedene Dinge über die Wiederkunft des Herrn erklärt hat, verschiedene Dinge, die sie offenbar wissen müssen, wiederholt, was der Herr schon sagte, was die Zeiten und Zeitpunkte betrifft. Da habt ihr nicht nötig, dass euch darüber geschrieben wird. Müsst ihr nicht wissen. Damit wir unser Leben bis zu diesem Tag des Herrn so führen können, wie es Gott gefällt, brauchen wir den Zeitpunkt seines Tages nicht zu wissen. Was wir wissen müssen, das schreibt der Apostel hier in diesem Abschnitt oder in folgenden Abschnitten auch. Es ist wichtig zu wissen, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Das bedeutet plötzlich und ohne Vorankündigung. Das beinhaltet ja das, dass man den Zeitpunkt nicht weiß. Dass es plötzlich ohne Vorankündigung geschehen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Und soweit betrifft diese Aussage, wie ein Dieb in der Nacht, plötzlich ohne Vorankündigung, betrifft alle Menschen, Christen und Nichtchristen. Für alle geschieht das plötzlich und ohne Vorankündigung. Aber in den folgenden Versen macht der Apostel doch eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Gruppen der Menschheit, zwischen diesen beiden Teilen der Menschheit, Christen und Nichtchristen. Es gibt einen Unterschied, wie für sie dieses plötzlich und ohne Vorankündigung sein wird. Er sagt zuerst, dass der Tag des Herrn für alle plötzlich kommt, was den Zeitpunkt betrifft. Aber für die einen ist es ein Tag der Hoffnung, auf die sie warteten und auf die sie ihr Leben ausgerichtet haben. Für die anderen ist es der Tag des Gerichts. Wir könnten sagen, der Hoffnungslosigkeit auch. Der Tag, an dem sichtbar wird, dass alle ihre Hoffnungen, die sie anstatt auf den Herrn, auf sich selbst und auf ihre Götzen gerichtet haben, die sind alle nichtig. Das wird sichtbar werden. Sie werden von dem plötzlichen Verderben des Gerichtes Gottes überfallen werden, wie eine Schwangere von den Wehen, sagt hier der Apostel. So plötzlich und unerwartet kommen der Dieb und die Geburtswehen, natürlich nur für die Menschen, die mit diesen Realitäten nicht vertraut sind oder nicht damit rechnen. Wer weiß, dass Diebe oder Einbrecher in der Umgebung sind, der rechnet damit, dass sie auch bei ihm einbrechen könnten. Und er bereitet sich vor, er trifft zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Und eine Frau oder ein Ehepaar, die ein Kind erwarten, die rechnen auch damit, dass die Wehen irgendwann plötzlich einsetzen. Und sie machen sich bereit. Sie treffen Vorkehrungen für die Geburt. Aber wer nicht an Einbrecher glaubt oder wer nicht mit Geburtswehen rechnet, vielleicht weil sie denkt, sie ist gar nicht schwanger, der wird eine böse Überraschung erleben, wenn sie dann plötzlich kommen. In dieser Lage sind die Menschen, die nicht mit den geistlichen Realitäten rechnen, die nicht wollen, dass der Herr Jesus Christus ihr Retter ist und ihr Leben bestimmt. Sie arbeiten ihr ganzes Leben darauf hin und sie setzen alle Kraft dafür ein, dass sie eines Tages sagen können, jetzt ist Friede und Sicherheit. Das ist ihre ihre Illusion, die sie haben in ihrem Leben, dass sie das erreichen könnten, selber, ohne Gott. Jetzt ist Friede und Sicherheit. Das sind aber ein Friede oder eine Sicherheit, die nicht aus der Beziehung mit Gott kommen, die sie suchen. Es ist nicht der Friede mit Gott durch die Erlösung in Christus, die Vergebung von ihren Sünden, das sie suchen. Und es ist nicht die Sicherheit der Geborgenheit, die durch die Gewissheit des Heils kommt. Es ist vielmehr der Friede und die Freiheit vom Gewissen, durch das Gott zu ihnen spricht. Die ungläubigen Menschen, die ungläubig bleiben wollen, die setzen alles daran, ihr Gewissen, diese Stimme des Gewissens zum Schweigen zu bringen. Sie suchen Argumente, zum Beispiel in den Wissenschaften oder in der Psychologie, Argumente, durch die sie den Gott der Bibel wegerklären können, unnötig machen können, um die Welt zu erklären. Und in Bezug auf die Sicherheit verhalten sie sich wie der reiche Mann, der nach Möglichkeiten sucht, mehr und größere Speicher für seine Reichtümer zu bauen, und der dann am Ende sagte, in Lukas 12, 19, Seele, du hast reichen Vorrat da liegen für viele Jahre, ruhe dich aus, iss und trink und sei fröhlich. Aber Gott redet dann auch zu ihm und er sagt, du Narr, noch in dieser Nacht wird deine Seele von dir gefordert. Er ist ein Narr, weil er glaubt, dass man sich sein Leben in dieser Welt angenehm einrichten kann, sich selber Frieden und Sicherheit schaffen kann, wenn man nur seine Umstände klug einrichtet und genügend Güter einsammelt. Er ist ein Narr, weil er die Rechnung ohne den Wirt gemacht hat. Gott wird plötzlich und unerwartet eine Rechnung präsentieren, die er nicht bezahlen kann. Sein Frieden und seine Sicherheit sind trügerisch, eine Illusion. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Wie anders ist es für die, die Paulus hier im Brief seine Brüder nennt, oder Brüder und Schwestern. Es sind diejenigen, die das Heil in Christus ergriffen haben, die durch seine Vergebung ihrer Sünden wahren Frieden mit Gott haben. Euch wird der Tag des Herrn nicht wie ein Dieb ergreifen. Das ist deshalb, weil sie nicht in der Finsternis der Nacht sind, weil sie nicht von der Finsternis der Nacht bestimmt sind. Sie sind Söhne des Lichts, Söhne des Tages. Sie gehören dem, der das Licht der Welt ist. Jesus sagte ja von sich, Johannes 8, 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die Söhne des Lichts haben Christus, das Licht Gottes, in ihr Leben hineingelassen. Sie haben sich nicht in der Finsternis verborgen, um weiter den Dingen nachgehen zu können, die bei Gott verworfen sind. Gottes Licht ist für die bedrohlich, die nicht wollen, dass offenbar wird, was ihre wahren Motive sind und was sie von Gottes Geboten halten. Die Söhne des Lichts sind diejenigen, die es begrüßen, dass Gottes Licht ihnen alles aufdeckt, was sie verändern sollten. Sie wollen dem Herrn gefallen und wollen darum von falschen Wegen umkehren. Und das bringt den wahren Frieden mit Gott in ihr Leben hinein und lässt ihn noch wachsen. So beschreibt der Herr den Unterschied zwischen den Söhnen des Lichts und den Söhnen der Finsternis. Er sagt in Johannes 3, Vers 20, jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber tut, was der Wahrheit entspricht, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott gewirkt sind. Söhne des Lichts sind wir aber nicht deshalb, weil wir ein bestimmtes Verhalten pflegen. Wir sind nicht Söhne des Lichts, weil wir zum Licht kommen oder weil wir das Licht suchen. Es ist umgekehrt. Wir verhalten uns so, wir begrüßen das Licht in unserem Leben, weil wir Söhne des Lichts sind. Ein Sohn wird man ja nicht, indem man beginnt, sich wie ein Sohn zu verhalten, sondern man ist Sohn, weil man vom Vater gezeugt ist. Genauso sind die Söhne des Lichts vom Vater des Lichts gezeugt worden. Und Johannes, noch einmal, Johannes-Evangelium, Johannes beschreibt das so: Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und dann definiert er das genauer: denen, die nicht aus Blut, nicht aus dem Wollen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Das sind die Kinder Gottes. Das sind die Söhne des Lichts. Sie sind ein Volk, das Gott sich selbst erschaffen hat. Und dieser Begriff spricht von der neuen Identität, die wir durch Gottes Wirken haben. Wenn Paulus schreibt, ihr seid Söhne des Lichts, wir gehören nicht der Finsternis, dann beschreibt er damit auch die Veränderung, die mit uns geschehen ist. Wir haben einen neuen Besitzer, einen neuen Herrn, dem wir gehören. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft der Mächte der Finsternis, wie wir es vorher waren und wie es die Söhne der Finsternis sind, sondern wir sind Gottes Volk, wir sind sein Eigentum, wir gehören ihm. So schreibt Paulus an Titus in Titus 2,14 über Jesus: Er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Volk des Eigentums reinigte, eifrig in guten Werken. Und eben die Identität, die wir haben, die uns hier zugesprochen wird, diese Identität spricht der Apostel an, wenn er jetzt ab Vers 6 die Thessalonicher ermahnt. Er leitet seinen Satz mit dem Also ein. Das ist ein Wort, das sagt, also daraus folgt. Ihr habt diese neue Identität und daraus folgt, mit anderen Worten sagt er, da ihr Kinder des Lichts seid, da ihr diese Identität habt, müsst ihr auch entsprechend leben. Lebt so, wie es eurer Identität entspricht. Lebt als Kinder des Lichts. Lebt nicht mehr wie Kinder der Finsternis. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sagt er, sondern wachsam und nüchtern sein. Schlafen oder betrunken sein, das sind Dinge, die in der Nacht getan werden. Das Schlafen, das Wachen oder das Betrunken oder das Nüchternsein, die stehen hier symbolisch für eine Lebenshaltung. Die sind nicht nur buchstäblich gemeint, sondern sie stehen für eine Lebenshaltung, Lebenseinstellung. Nüchtern sein heißt hier, ist ein Synonym zum Wachen, wachsam sein. Es heißt, dass man mit wachem Geist und klarem Verstand die Realität sieht und sie so beurteilt. Die Nüchternheit betrifft eben auch das Denken. Man denkt klar und man behält seine Urteilsfähigkeit. Wachsam, nüchtern, das ist das Gegenteil von betrunken und schläfrig sein. Betrunken und schläfrig sein heißt eben, dass man seine Urteilsfähigkeit, dass sie getrübt ist oder dass man sie verloren hat. Wer schläft, hat seine Urteilsfähigkeit nicht, weil er bekommt gar nicht mit, was um ihn herum geschieht. Oder wer betrunken ist, dessen Urteilsfähigkeit ist getrübt. Und wenn Paulus vom Wachen spricht, dann spricht er nicht nur diese Urteilsfähigkeit an, dieses klare, wache Denken, sondern er denkt sicher auch an die Wächter, die zu seiner Zeit in der Nacht die Stadttore bewachten. Die waren wachsam. Die waren wachsam und schauten dafür, dass ja nicht jemand in die Stadt hineinkommt, der da nicht hineingehört. Da waren sie ganz aufmerksam und wachsam am Stadttor. Wenn nur ein einziger Feind in die Stadt hineinkommen konnte, dann konnte er ja nachts die Tore öffnen und eine ganze Armee hereinlassen. Und sie konnten im Schlaf die Bewohner überraschen und überwinden. Und Peter Masters spricht in einer Predigt über diesen Abschnitt, spricht er sehr treffend darüber, über dieses Bild der Stadt. Er sagt, du Mensch der heutigen Zeit auch, du bist wie eine Stadt mit 1000 Toren. Du bist wie eine Stadt mit 1000 Toren. Und damit meint er den modernen Menschen, der viel mehr als das früher der Fall war, viel mehr sind wir heute unzähligen Einflüssen ausgesetzt, die unser Denken und unsere Motivation überfluten wollen. Der heutige Mensch wird nicht mehr, nur wie es damals war, durch das Lesen von Büchern mit Ideen konfrontiert. Damals wurde man durch das Lesen von Büchern mit anderen oder neuen Ideen konfrontiert. Oder vielleicht durch Vorträge von Menschen. Und man hatte diese Bücher für sich, man konnte diese Gedanken lesen, und man konnte sie prüfen. Der heutige Mensch wird durch die modernen Medien, die wir haben, wird beschossen mit Bildern und Ton, die er mehr passiv aufnimmt. Oder? Man ist nicht mehr so frei, wenn man von Bild und Ton mit Ideen, mit Botschaften beschossen wird, Botschaften und Einflüsse, die man eben nicht sofort erkennen kann. Da ist viel auch drin versteckt. Und darum sind wir umso mehr gefordert, überaus wachsam zu sein und darauf zu achten, was wir alles durch die Tore unserer Augen und Ohren in unser Herz hereinlassen. Und was wir alles durch die Tore der Augen und Ohren unserer Kinder hereinlassen. Kinder des Lichts, die im Licht Gottes leben, werden sehr aufmerksam prüfen, welchen Medien mit ihren Botschaften und Ideen sie sich aussetzen und mit welchen Dingen sie ihre Kinder aussetzen auch. Sie sind in der Weise wachsam, wie Paulus es den Korinthern auch schreibt, wo es heißt, 2. Korinther 10, Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind mächtig zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Gedankengebilde und alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist dieses wachsam Prüfen jedes Gedanken. Und diese Gedanken nehmen wir gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir können uns das vielleicht so vorstellen, dass diese Gedanken so kommen, dann schauen wir sie an. Ja, wo gehört der hin? Was möchte der Herr, dass ich darüber denke? Jetzt weg mit ihm. Oder ja, diesen Gedanken nehme ich auf und pflege ihn weiter. So sind wir wachsam und prüfen alles, was durch die Tore unserer Sinne in unser Herz hereinkommen will. Und das tun wir natürlich auch für unsere Kinder. Wir überlegen gut, welchen Dingen wir sie aussetzen. Und das ist ein ernster Kampf, in dem wir als Soldaten Christi stehen. Wenn wir nicht wachsam sind, unsere Gedanken und Herzen nicht behüten, sondern uns einfach im Fluss dieser Welt, des Zeitgeistes, treiben lassen, dann werden wir schnell fortgerissen. Und in diesem Sinn ist das Leben als Christ eben nicht leicht, sondern es ist ein Kampf. Und Paulus spricht deshalb auch über die Rüstung, die wir anhaben sollen. Wir sollen für diesen Kampf die geeignete Rüstung anhaben. Diese beiden Teile der Rüstung, die er hier nimmt, an anderer Stelle wird auch noch mehr über die Rüstung gesprochen, in Epheser 6 zum Beispiel, oder im Alten Testament wird auch über diese Rüstungsteile gesprochen. Hier diese beiden Teile, die Paulus erwähnt, sind keine Angriffswaffen, sondern sie dienen dem Schutz und der Verteidigung. Das ist wichtig zu verstehen. Es geht in unserem Glaubenskampf nicht darum, dass wir jemanden oder etwas angreifen oder erobern, sondern dass wir das verteidigen und bewahren, was wir in Christus haben, was Gott uns geschenkt hat. Das halten wir fest und wir verteidigen es. Und dazu brauchen wir diese Rüstung. Und in diesem Fall ist es die Rüstung des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung. Der Brustpanzer, den Paulus hier erwähnt, der bestand aus zwei schweren Metallplatten, die über der Brust und über dem Rücken befestigt waren. Und so war der Soldat, vor allem sein Herz, das lebenswichtige Organ, war geschützt vor Angriffen von vorne und von hinten. Und so wirkt der Glaube in unserem Leben im Licht. Durch den Glauben halten wir fest, was Gott uns in seinem Wort versprochen hat und wozu er uns angewiesen hat. Durch den Glauben, das ist das Vertrauen auf Gottes Wort, dadurch wehren wir die Lügen des Satans ab, wie mit einer Rüstung. Die Lügen, die er in der Welt verteilt und die er wie feurige Pfeile auf uns schießt. Und durch die Liebe zu Gott sind wir ebenfalls davor geschützt, dem Falschen nachzulaufen oder Dinge zu begehren, die unserem geistlichen Wohl, unserer geistlichen Gesundheit schaden würden oder uns zu Fall bringen würden. Dann der Helm, dieser andere Rüstungsteil, der schützt den anderen lebenswichtigen Teil des Körpers, nämlich den Kopf. Wenn der Kopf eingeschlagen wird, dann stirbt der Soldat. Und Paulus nimmt den Helm als Symbol für die Hoffnung des Heils. Das ist lebenswichtig für uns, dass wir die Hoffnung des Heils haben und festhalten. Wer diesen Helm trägt, der schaut und vertraut auf Christus, der Grund unserer Hoffnung ist. In Vers 9 heißt es, dass Gott uns nicht zum Zorn, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus bestimmt hat. Und mit dem Erlangen des Heils ist das endgültige Heil gemeint, das wir erben werden, wenn der Herr an seinem Tag wiederkommt. Dort werden wir nicht wie die anderen, die nicht bereit sind, den Zorn Gottes erfahren, sondern wie Paulus im Kapitel davor geschrieben hat, wir werden vom Herrn in seiner Herrlichkeit aufgenommen. Das ist die Hoffnung unseres Heils. Und diese Hoffnung sollen wir wie einen Helm bis zum Tag seines Kommens tragen. Dann werden wir diese Hoffnung nicht loslassen. Denn wenn wir sie loslassen, werden wir nicht geschützt sein vor den feindlichen Mächten. Und wir werden unsere Glaubensgewissheit verlieren oder sie wird Schaden nehmen. Wenn wir so gerüstet sind, dann werden wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben, sagt der Apostel. Und dieses Wachen oder Schlafen, das er jetzt hier nennt, das ist nicht wie vorher symbolisch geistlich zu verstehen, sondern im geistlichen Sinn sollen wir ja nicht schlafen, sondern immer wachsam sein. Dieses Wachen und Schlafen hier steht einfach für jede Lebenssituation. ob wir wachen oder schlafen, ob wir sonst irgendetwas tun. Wir leben mit dem Herrn, so wie uns das auch durch Mose geboten wird, im 5. Mose 6, Vers 6 und folgende. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, wenn du auf deinem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und deine Tore schreiben. Das ist einfach immer und überall. Oder anders gesagt, ob wir wach sind oder schlafen, ob wir tätig sind oder ruhen, in jeder erdenklichen Lebenssituation sollen wir mit unserem Herrn Jesus Christus leben. Wir leben unser Leben vor Gott. Im Glauben und in der Liebe und in der Hoffnung schauen wir auf ihn. Und das sollen und können wir nicht als Einzelne tun. Wir können nicht als einzelne Solo-Christen diesen Glauben so leben, wie der Apostel das uns zeigt. Das kann nur in der Gemeinschaft der Kinder des Lichts vollkommen gelingen. Und darum heißt es hier am Schluss, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen. Ja, sprecht miteinander über diese Dinge. Sprecht sie euch zu. Die Wachsamkeit, seid wachsam, nicht nur in Bezug auf euch selbst, sondern seid wachsam auch füreinander. Diese Wachsamkeit beschränkt sich nicht auf unser eigenes Glaubensleben. Wir sind auch als Kinder des Lichts füreinander verantwortlich oder mitverantwortlich. In gewisser Weise sind wir auch füreinander solche Wächter. Nicht, dass wir anfangen sollen, übereinander zu urteilen oder uns über den Glauben des Bruders oder der Schwester zu stellen, sondern wir sollen in der Liebe zum Herrn alles Hilfreiche reden und tun, damit niemand zurückbleibt oder in seinem Glauben vielleicht Schiffbruch erleiden könnte. Weil wir ja eben um diesen harten Kampf wissen, der da im Gang ist. Das ist ein Kampf um Leben und Tod. Der Feind kämpft gegen die Kinder des Lichts und er versucht, sie zu Fall zu bringen. Und darum suchen wir auch, uns zu vergewissern, dass der Panzer und der Helm unseres Bruders oder unserer Schwester auch gut sitzt, dass er da fest an seinem Platz ist. Und darum lassen wir uns auch noch einmal ein Wort aus dem Hebräerbrief zusprechen, ganz zum Schluss, aus Hebräer 3, Vers 12 bis 13. Sehet zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott begriffen, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Amen.